Ihr könnt es euch schon denken, hier ist der Michael aus der Postproduktion und wie es für ein Review einer neuen Serie üblich ist, gilt natürlich für alles, was wir sagen, eine Spoilerwarnung. Wir nehmen nämlich keine Rücksicht auf Leute, die die ersten beiden Folgen noch nicht gesehen haben. Alles klar, denn jetzt geht's los.
Echo 3 an Echo 7, der Podcast mit Max und Michael.
Echo 3 an Echo 7. Han Kumpel, kannst du mich verstehen?
Laut und deutlich, du. Was geht's?
Ich habe jetzt meine Runde hinter mir. Ich kann jetzt eine Spur von Leben entdecken.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Echo 3 an Echo 7. Heute ein Spezial zum Start von The Acolyte, das tatsächlich morgen auf Disney Plus starten wird, am 5. Juni. Wir sitzen jetzt allerdings hier schon zusammen am 26.05., denn wir waren am Freitag, am 24. im Kino in Köln und wurden dazu dankenswerterweise von Disney bzw. Just Publicity eingeladen. Danke auch nochmal an Paula Dietze an dieser Stelle, die allerdings in Berlin war, wo der andere Hälfte des Star Wars Fandoms da war. Nun ja, wer sind wir in diesem Fall? Max durfte dieses Mal nicht teilnehmen, denn in München fand ja nichts statt. Deshalb sitze ich heute hier zusammen mit Michelle und Sven von den Mandos, von den Mandalorian Roughnecks.
Hallöchen.
Hallo.
Und mit Christoph von der German Garrison. Hallo Christoph.
Hallihallo.
Ja, nach anfänglichen technischen Schwierigkeiten hat es jetzt doch geklappt mit der Aufnahme. Wir gehen jetzt mal nicht in die Details, Sven grinst schon vor sich hin, ja. Und gehen jetzt gleich mal in the thick of it sozusagen, nämlich in das, was uns da zusammengeführt hat, nämlich die Premiere von The Acolyte. Habt ihr euch denn auf die Premiere gefreut? Erstmal so als Vorgeplänkel.
Definitiv. Also ich habe mich da echt drauf gefreut und hatte ja gar nicht damit gerechnet, die Chance zu bekommen und war total geflasht, dass das geklappt hat und ich nicht bis am Montag warten muss.
Am Montag?
Zum Start auf Disney Plus.
Okay. Ja, wie war's bei euch?
Ja, ich habe mich auf jeden Fall auch sehr gefreut, beziehungsweise war sehr gespannt, weil ich mir erstmal so mit dem Trailer noch nicht so viel anfangen konnte. Also, sag mal so, es hätte gut oder auch schlecht sein können. Also der Trailer hat ja auch noch nicht so viel verraten. Und ja, ich sag mal, zum anderen kommen wir dann gleich.
Ja, bei mir war es ähnlich. Also der Trailer war Gott sei Dank recht nichtssagend. Und es blieb, wie Michelle schon sagte, eigentlich alles offen. Und dementsprechend habe ich mich gefreut, mal reinschauen zu dürfen.
Christoph, was waren deine Erwartungen, mit denen du da rangegangen bist?
Ja, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Also wie ich den Titel zum allerersten Mal gehört habe, habe ich natürlich sofort an was ganz anderes gedacht mit dem Acolyte. Aus dem Spiel heraus, das Kostüm Acolyte, das hat mir schon immer gefallen. Das habe ich tatsächlich auch als eins meiner Kostüme. Das ist einer meiner wirklich liebsten Kostüme, das ich habe, auch wenn ich nicht so oft anhabe. Und dann war das so meine erste Vorstellung.
Also was genau meinst du denn jetzt für einen Acolyten?
Aus der Old Republic.
Ah, okay.
Das war für mich immer wirklich so ein tolles Kostüm. Und das waren so meine ersten Vorstellungen, die ich damit verbunden habe. Und wie dann halt eben mehr Informationen, ein bisschen mehr Informationen kam, habe ich gedacht, ach, guck an, wird doch ganz anders werden. Und da war ich so ein bisschen offen und gespannt. Ja, und nach dem ersten Trailer, der ja noch nicht so viel verraten hat, hat er aber schon gesagt, mir gesagt, naja gut, wird in eine andere Richtung gehen. Und da war so eine Offenheit dafür da, dass ich mal schaue, jo, wird jetzt nicht so mit Imperium was zu tun haben, aber ich bin mal gespannt, wie die dunkle Seite auch in solchen Serien dargestellt wird. Und da war ich schon ziemlich angefixt davon.
Da kommt der Imperiale.
Ja.
Ja, gut, okay. Ja, ich bin da auch mit relativ niedrigen Erwartungen reingegangen und war, ja, ich will nicht sagen skeptisch, aber man kennt ja hier meine Einstellung zu Sachen des Kanons, von daher, ja, also im besten Fall hätte es mich positiv überraschen können. Und ob es das jetzt getan hat im Endeffekt, da kommen wir ja gleich noch zu. Von daher will ich das jetzt mal noch nicht spoilern. Wie wollen wir vorgehen? Wollen wir die beiden Folgen, die wir gesehen haben, einzeln besprechen oder wollen wir sie in ihrer Gesamtheit besprechen?
Ich würde die Gesamtheit vorziehen. Ich denke, das passt ganz gut zusammen.
Ja, wäre ich auch für.
Kann ich mich anschließen, ja.
Gut. Dann machen wir das so und dann werde ich jetzt mal kurz versuchen, einen Recap der Handlung der ersten beiden Folgen zu geben. Wenn ich irgendwas vergessen sollte, dürft ihr dann ruhig einhaken.
Machen wir.
Genau, also wir starten, wie es inzwischen für Star Wars Serien üblich ist, natürlich ohne Lauftext und Fanfare, mit einem blauen Text, wie man ihn auch schon aus The Clone Wars kennt. Da war er allerdings deutlich kürzer als hier, was so kurz die Situation erläutert, in der wir uns da befinden, zu welcher Zeit das spielt und was gerade so los ist. Und ja, die erste Szene ist dann direkt, wie die Protagonistin May, also diese Akolytin der dunklen Seite, die man ja aus dem Promomaterial schon kennt, in eine Bar stiefelt und dann eine Jedi-Meisterin, gespielt von Carrie Ann Moss, zum Duell herausfordert und dann erstmal die Bar zerlegt und durch einen fiesen Trick ja die Jedi-Meisterin dann tatsächlich töten kann. Das schlägt dann natürlich Wellen und die Jedi versuchen dann den Schuldigen zu finden. Als nächstes wird uns dann der zweite Hauptcharakter vorgestellt, nämlich, wie man dann ja optisch relativ leicht erkennen kann, die Zwillingsschwester der dunklen Akolytin, die Osha heißt und als, wie hießen die nochmal, Macret oder Techret oder wie auch immer, auf einem Schiff der Handelsföderation arbeitet. Also die Aufgabe, die dann auch, ja, wie es erwähnt wird in der Serie, später von Astromech-Droiden durchgeführt wird, wie wir es aus Episode 1 ja kennen. Und dann tauchen auf einmal zwei Jedi auf und nehmen sie fest. Der eine ist dieser Jedi, den man auch aus dem Promomaterial kennt. Michael, hilf mir nochmal mit dem Namen.
Yord.
Soul?
Nee, Yord
war das.
Ja. Ach, den meinst du.
Genau. Genau, Yord und eine oder seine Padawanin, die ist danach nicht mehr aufgetaucht, von daher wissen wir es nicht so genau und nehmen die Osha dann fest, weil sie sogar einen Zeugen mitgebracht haben, den Barbesitzer, der dann bestätigt, dass sie diejenige war, die die Jedi-Meisterin getötet hat. Nun ja, das sorgt dann natürlich bei ihr für Irritationen und sie sagt sofort, sie war es nicht, wo wir als Zuschauer ja auch uns sofort sicher sein können, dass sie es nicht war. Und wird dann auf ein Gefängnisschiff transferiert, mit dem sie dann nach Coruscant gebracht werden soll. Während die Jedi dann mit ihrem Sternjäger wieder abreisen anscheinend. Okay, ja, dann nächste Szene ist dann im Jedi-Tempel. Dort werden uns dann die sozusagen die ermittelnden Jedi vorgestellt. Unter anderem dann Meister Soul, ne?
Ja.
Ja.
Der Oshas Meister war, als sie noch Padawan war, der gerade eine Klasse von Jünglingen unterrichtet. Man hat es ja im Trailer gesehen. Er wird dann aufgesucht von Meisterin Vernestra Rowe, die man schon aus die Hohe Republik kennt. Da ist sie, glaube ich, in den Materialien derzeit noch ein Padawan. Aber inzwischen ist sie in den Jedi-Rat aufgestiegen und informiert eben Soul darüber, dass anscheinend seine Schülerin verantwortlich ist oder seine ehemalige Padawan dafür verantwortlich ist, diese Jedi-Meisterin umgebracht zu haben. Ja, und er bittet dann darum, ermitteln zu dürfen. Das wird ihm gestattet und dann darf er ein kleines Team zusammenstellen aus seiner aktuellen Padawan-Schülerin, gespielt von Daphne Keen. Aber Namen sind heute wieder Schall und Rauch für mich, Michelle.
Jackie Long.
Ja, da frage ich mich jetzt auch was.
Okay, gut. Ich sollte, glaube ich, nochmal die Materialien checken. Ja. Genau, Jackie heißt sie. Jackie, ja.
Den Namen fand ich klasse.
Ja, super, ja. Mit der er dann loszieht und dann natürlich der Yord ist auch noch dabei, weil der offenbar zusammen mit Osha damals die Ausbildung genossen hat und seit 2 Jahren Jedi-Ritter ist. Wie auch immer, sie reisen los und finden dann das inzwischen, ich gehe jetzt mal nicht ins Detail, abgestürzte Gefängnisschiff auf einem Eisplaneten. Und finden dann auch Osha, da kennt man ja aus dem Trailer die Szene, wo sie dann in dieser Eishöhle steht vor dem Abgrund und sagt, ich war es nicht, und dann offenbar darunter fällt, aber sie wird tatsächlich von ihrem Meister aufgefangen und ja, mitgenommen. Und dann stellt sich relativ schnell heraus, sie hatte inzwischen eine Vision gehabt, dass ihre Schwester noch lebt, die war anscheinend tot geglaubt gewesen. Sodass auch die Jedi ihr zwangsweise glauben müssen, obwohl ihr ehemaliger Meister sofort gesagt hat, okay, ja, ich glaube dir. Mit ein bisschen Überzeugungsarbeit dürfen sie dann die Ermittlungen fortsetzen und reisen dann der Spur hinterher. Denn es stellt sich wohl heraus, dass die May diejenigen Meister oder inzwischen Meister umbringen will, die damals auf ihrem Heimatplaneten stationiert waren, weil irgendwas in der Vergangenheit vorgefallen ist, was sie sozusagen Rache verüben lassen will. Ja, und am Ende der ersten Folge, ich überspringe jetzt mal den Rest, wird dann der dunkle Meister gezeigt. Man weiß ja noch nicht, ob es jetzt wirklich ein Sith ist oder nur ein Darksider oder was auch immer, der dann mit pathetischen Worten auf einer Klippe steht und sein rotes Lichtschwert zündet. Und dann ist die erste Folge vorbei. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen?
Perfekt wiedergegeben.
Gut. Nach einem kurzen Zwischenapplaus im Kino startete dann auch direkt die zweite Folge. May ist wieder auf der Jagd nach einem Jedi, dieses Mal auf einem Planeten, wo ein lokaler Jedi-Tempel ist. Und sie schleicht sich in den Jedi-Tempel hinein, was ihr auch gelingt, und findet den Jedi-Meister, den sie dann ja attackieren will. Er reagiert aber gar nicht auf sie, denn er ist vertieft in die Macht. Er schwebt in der Luft und ist sozusagen von einer Blase der Macht umgeben. Und ihre Martial Arts-Versuche, ihn da rauszuholen, scheitern kläglich. Woraufhin sie dann zu ihrem Komplizen zurückkehrt, der offenbar schon länger dabei ist bei dieser ganzen Dunkelseite-Geschichte. Und nach einer kurzen Konversation bekommt sie von ihm ein Gift gemischt, mit dem sie dann offenbar einen zweiten Versuch starten will. Währenddessen sind die Jedi allerdings auf der Spur, denn sie wissen ja, okay, anscheinend sind das Leute aus der Vergangenheit von Osha und May, die hier eine Rolle spielen und entsprechend getötet werden sollen. Und sie kommen da an, ja, werden dann auch im Tempel empfangen und so weiter und so fort. Während sie dann auf dem Weg zu dem Jedi-Meister Torben sind, startet May dann ihren zweiten Versuch und überredet dann den Jedi-Meister, anscheinend dadurch, dass er eine Schuld auf sich geladen hat, selbst dieses Gift zu trinken. Ja, und das geschieht, während die anderen auf dem Weg durch den Tempel sind und sich zur Kammer dieses Meisters aufmachen. Und kommen allerdings zu spät. Tja. Allerdings können sie die Spuren, die sie da finden, verwerten und sind dann der May und ihrem Helfershelfer da auf der Spur und können dann tatsächlich nach ein bisschen Geplänkel, auch mit den lokalen Jedi und so weiter, den Komplizen festnehmen oder festsetzen und dann entsprechend auch May stellen. Allerdings läuft das Ganze nicht ganz problemlos, denn ja, May kann tatsächlich hinterher fliehen. Habe ich ja noch irgendwas vergessen gerade?
Nö, ich glaube, das war alles.
Nichts jetzt Relevantes.
Genau, und während die Jedi jetzt überlegen, was sie tun sollen, anscheinend ist die Sache allerdings größer geworden. Meisterin Vernestra pfeift sie sozusagen zurück, ja, macht sich May auf den Weg zum nächsten Jedi, der dann uns kurz noch vorgestellt wird. Das ist nämlich der Wookie Kelnaka, der auf einem ja bewaldeten Planeten, der nicht Kashyyyk ist, sich aufhält gerade und da Leute von seinem Heim verscheucht. Das ist sozusagen die letzte Szene der Folge. Und dann wurden wir aus dem Kino entlassen.
Exakt.
Okay, so das erstmal so zur groben Handlungszusammenfassung, damit wir alle wissen, worüber wir reden. Die Details werden wir jetzt, denke ich, im Folgenden noch ein bisschen herausarbeiten und auch die Sachen, die uns da aufgefallen sind, die uns da gut gefallen haben und die uns vielleicht auch weniger gut gefallen haben. Ja, aber erstmal vielleicht so ganz grob zum Überblick. Wie fandet ihr so die Handlung der ersten beiden Folgen? Wer möchte starten?
Wer möchte anfangen?
Michelle, Ladies first.
Soll ich direkt anfangen? Ja, okay. Also ich fange einfach mit Folge 1 an. Ich würde dann sagen, dann gebe ich weiter. Folge 1 hat mir als Einstieg richtig, richtig gut gefallen. Auch die Szene in der Bar, wo die dann miteinander gekämpft haben. Also gerade der Kampfstil hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ebenso die Hauptdarstellerin finde ich halt schon super. Die kennt man auch aus Tribute von Panem als Rue.
Da war sie aber noch ziemlich jung, oder?
Ja, genau, da war sie noch ziemlich jung. Deswegen habe ich das erst ja vor kurzem halt gesehen und dann so auch die bisschen Ähnlichkeit dann auch erkannt. Hm. Aber die Schauspielerin finde ich einfach mega top. Und ja, also die Szene war richtig, richtig gut. Auch die Schauspielerin aus Matrix, jetzt müssen wir nochmal den Namen sagen.
Carrie Ann Moss, ja.
Kenne ich auch aus Jessica Jones, auch eine sehr, sehr coole Schauspielerin. Leider halt für mich viel zu kurz gekommen. Sie hätte ruhig ein bisschen länger dabei sein dürfen als die ersten 5 Minuten. Ja,
ne, man kann ja nur vermuten, dass sie wahrscheinlich noch zumindest in Rückblenden eine Rolle spielen wird, weil ich glaube kaum, dass sie Carrie Ann Moss für diesen Charakter gecastet hätten, wenn sie denn wirklich nur 5 bis 10 Minuten darin auftaucht.
Ja, das glaube ich auch. Also ich hoffe es. Wie so bei Jack Black damals bei Mandalorian, der war ja auch, sag mal, relativ kurz dabei. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn sie dann vielleicht noch 1-2 Mal auftauchen würde in den folgenden, ja, Folgen. Ja.
6 Stück sind es ja noch.
6 Stück noch? Ja, stimmt.
Ja, 8 Folgen insgesamt.
Ich gebe dann einfach mal weiter.
Genau.
Ja, vielleicht kann ich ja gerade anschließen. Also wie gesagt, der Auftakt fand ich auch klasse. Also der Fight fand ich natürlich jetzt sehr stark so an manche chinesische Kampfkunstszenen, so mit diesen Flying Artists, was ich immer wieder gerne sehe. Aber dass er halt eben Curry and Moss da gecastet haben, das war schon wirklich klasse. Also hat mir gut gefallen und der Einstieg fand ich auch sehr gut. Ich habe natürlich immer darauf gewartet, dass auch das rote Laserschwert gezückt wird und das war so ein kleiner Spannungsbogen. Hat es ja nicht gemacht. Fand ich sehr interessant, der Kniff. Weil man wartet ja darauf, so ein bisschen als Fan, dass natürlich, wenn man von der dunklen Seite spricht, auch rotes Laserschwert gezückt wird. Insgesamt bei der ersten Episode hier, dass das erst am Schluss kam, fand ich im Nachgang spannungsfördernd. Also, dass das nicht zu früh präsentiert worden ist, fand ich eine gute Sache. Ja, der Kampf lief aus meiner Meinung sehr, sehr super ab. Auch dieses kurze am Schluss, wo sie den Barbesitzer ja nicht tötet, dieses kurze Zögern fand ich auch ganz gut.
Mit dem Kind.
Mit dem Kind, genau. So ein bisschen noch dieses Gute in ihr repräsentiert, fand ich auch ein guter Kniff. Und die Flucht, beziehungsweise der Aufenthalt auf dem Gefängnisschiff, da bin ich so ein bisschen indifferent. Also ja, es hatte ein paar coole Sachen dabei, aber ja, auf der anderen Seite ist es halt tatsächlich, ja, so die Stringenz hat mir da so ein bisschen gefehlt. Ich weiß es nicht, da bin ich wirklich indifferent. Also fand ich nicht schlecht, aber so richtig gut fand ich es dann auch nicht, dass sie dann hängen bleibt auf dem Schiff und damit abstürzt. Okay, ansonsten das Auffinden von ihr und diese Erinnerung beziehungsweise diese Verbindung mit ihrer Zwillingsschwester fand ich gut in Szene gesetzt. Man kam als Zuschauer gut dahinter, wo der Handlungsstrang halt hinläuft. Das fand ich jetzt auch okay. Vielleicht wäre es schöner gewesen, wenn das ein bisschen später gekommen wäre, um die Spannung aufrechtzuerhalten, dass es halt eine Zwillingsschwester gibt. Aber
kann man sicherlich geteilter Meinung sein. Ja.
Also ich hätte gedacht, die Spannung war dann natürlich schon klar weg. Aber auf der anderen Seite denke ich, dass die Spannungselemente vielleicht aus anderen Sachen einfach kommen. Und dass für den Plot einfach wichtig ist, dass man von Anfang an weiß, dass es die Zwillingsschwester ist. Also von daher war das auch für mich okay. Und insgesamt muss ich sagen, ging die erste Folge super schnell vorbei. Also das ist immer für mich ein guter Zeichen, wenn man nicht auf die Uhr guckt oder so, oh ja, jetzt ist es vorbei, sondern einfach, oh was, schon vorbei.
Apropos, hat jemand auf die Uhr geguckt? Wie lang war die erste Folge?
Oh nee. Ich habe tatsächlich nicht geguckt, nee.
Ich auch nicht, ne.
40 Minuten? Ich habe nicht auf die Uhr geguckt.
Ja, also ich glaube, es war keine Stunde.
Nee, keine Stunde.
Also es war noch
Stunde. Es wird wahrscheinlich, wie so üblich, zwischen 35 und ja 45 Minuten gewesen sein.
Wenn ich jetzt mal so kurz nachdenke, also das hat ja um 20.30 Uhr ging es ja los und um 10 vor 10 war die Vorstellung der zweiten Folge beendet. Also da lief der Abspann. Also war es jetzt nicht so ultra lang.
Nee.
Ich finde es auch gut, wenn die Folgen jetzt nicht unbedingt eine Stunde gehen. Auch wenn es vielleicht spannend ist in einer Stunde oder manche Szenen, aber es zieht sich halt trotzdem, ne? Also ich finde immer so 40 Minuten ist eine gute Zeit für eine Folge. Das wirkt dann auch nicht zu überladen.
Ja, du musst halt Material haben, um die Zeit zu füllen, ne? Und es scheint ja so auch so ein bisschen episodischer zu sein, obwohl natürlich ein Handlungsbogen über die gesamte Staffel gespannt wird, aber zumindest so die Jedi, die dann aufgesucht werden, ne? Also es wurde ja schon klar gesagt, erste Folge die Jedi-Meisterin darf von Carrie Ann Moss gespielt, in der zweiten Folge Meister Torbin, in der dritten Folge wird dann Kel Naka wohl im Fokus stehen. Und ja, mal gucken, wie es dann weitergeht. Ne?
Ich hatte ja auch eher gedacht, dass es jetzt gerade bezüglich der Zwillinge es gar keine wirkliche Zwillingsschwester gibt, sondern am Ende so ein Plot-Twist gibt, dass die Gute eigentlich auch die Böse ist. Und weil es gab ja die Szene, wo der zweite Jedi ermordet wurde oder eigentlich ja selbst das Gift genommen hatte und man hat kurz May gesehen und ja, in der nächsten Szene war May aber schon wieder weg als, wie hieß sie nochmal, Osha?
Osha, ja.
Dann reinkam, da habe ich so gedacht, ja, wer weiß, ne? Aber dann wurde ja direkt automatisch.
Ja, aber sie haben doch immer bedeutungsschwanger nach oben geguckt, denn der war anscheinend in einem Atrium, das nach oben hin offen war.
Ja.
Ja.
Nun ja, Sven, du musst noch eben deine Meinung geben.
Ja, bevor ich meine Meinung gebe, ich habe mal gerade Google angestrengt. Also im Durchschnitt laufen die Folgen 30 Minuten, die letzte Folge 40 Minuten und insgesamt kommen wir auf 4,5 Stunden Film. Also.
Ja, gut.
Relativ kurz. Aber gut, nichtsdestotrotz. Ja, wie hat es mir gefallen? Das meiste wurde schon gesagt, da kann ich mich eigentlich fast ausnahmslos anschließen. Ich fand es tatsächlich auch super schade, dass Carrie Ann Moss nur so kurz zu sehen war und so früh nicht den Löffel, aber das Lichtschwert abgegeben hat. Und ich hoffe da auch, dass da noch etwas in den Rückblicken kommt, gerade zur Aufklärung, was denn überhaupt damals passiert ist, warum May da so auf Rache aus ist. Ja, ansonsten habe ich mich super über den Jedi-Meister Sol gefreut, also Lee Jung-Ye heißt er, glaube ich.
Ja. Wer ihn nicht kennt.
Genau, der Hauptdarsteller von Squid Game. Den fand ich schon in Squid Game super sympathisch und klasse Schauspieler. Und der hat mir auch dieses Mal wieder sehr gut gefallen. Da war direkt von Anfang an ein dicker Pluspunkt für die Serie mit dabei. Da bin ich schon recht positiv gestimmt da reingegangen. Und ja, ansonsten handlungstechnisch haben meine beiden Vorredner, glaube ich, schon alles gesagt. Letztendlich erste Folge, ja, ich war gut unterhalten.
Mhm. Ja, du warst ja anfangs etwas skeptisch, als wir uns den Trailer angeguckt haben.
Ja, ne, skeptisch nicht. Also, sagtest du vorhin, glaube ich, schon, aufgrund der Trailer war halt alles offen. Die waren gut gemacht, nichtssagend, so wie ein Trailer ja eigentlich auch sein soll. Dementsprechend hatte ich am Anfang, ich hatte die Befürchtung, die sich leider Gottes auch ein bisschen bestätigt hat. Da wollte ich eigentlich erst später hinzukommen, aber gut, dann ziehen wir das vor. Also, die Serie heißt The Acolyte und ich hätte mir einen anderen Einstieg in die Serie gewünscht, nämlich auf der dunklen Seite. Ich hatte vorher die Befürchtung, dass ich ganz viel Knicklicht gefuchtelt sehen werde. Und das war ja leider Gottes auch der Fall, die Jedi wieder als Einstieg zu wählen und die Geschichte des Acolyte erstmal komplett außen vor zu lassen. Da wissen wir ja noch gar nichts drüber, warum das jetzt alles so ist. Und ich hoffe, da kommt dann bald und schnell die Aufklärung, weil wir haben ja gerade gehört, viel Zeit haben wir nicht.
Ja, ich befürchte, dass es wahrscheinlich erst in der 5., aber eher 6. oder 7. Folge an die Aufklärung geht, was damals passiert ist, um dann in einem Finale zu münden, was dann irgendwie alles zusammenführt.
Wenn du aber gerade nochmal Zeit gesagt hast, was ich super gut fand in beiden Folgen, es war gut durchgetaktet. Also es hat sich nicht wie Kaugummi gezogen so lange und es ging aber auch nicht zu schnell. Gerade im Vergleich zu Andor fand ich, also meine Meinung zu Andor, es hat sich wie Kaugummi bei mir gezogen und hier fand ich es halt genau perfekt gewählt. Es wird genau das Richtige gezeigt, was man halt wissen musste, um ja, ich sag mal, dabei zu bleiben.
Ja, wobei, da würde ich schon mal jinxen, da genau die Leute, denen Andor zu langsam war und Obi-Wan zu schnell, werden auch jetzt wieder rufen, Serie ist zu schnell, jedenfalls die ersten beiden Folgen. Ich schätze, da werden einige nicht mit zufrieden sein, weil da war schon eine recht hohe Schlagzahl vorgegeben und die sind da recht stramm durchmarschiert, würde ich sagen.
Ja, also ich fand es aber auch vom Pacing her ganz gut. Also man wurde nicht rausgerissen, man hat, wie wir eben schon gehört haben, nicht auf die Uhr geschaut. Aber man war auch nicht damit überfordert, was man jetzt gerade gesehen hat. Also es kamen keine unerklärlichen Handlungssprünge vor.
Also ich fand es auch gut. Vom Pacing her, gebe ich euch beiden recht, fand ich es perfekt. Aber es ist ja immer so, gerade im Star Wars-Bereich, sehr schwierig, es allen recht zu machen, eigentlich nicht möglich. Und wie es halt so ist, den einen ist es immer zu schnell, den anderen zu langsam. Und ja, ich denke mal, diesmal, nachdem jetzt Obi-Wan zu schnell war, Andor zu langsam war, wird es jetzt wieder zu schnell sein, bei vielen.
Bin ja schon mal jetzt gespannt darauf, wie Max das Tempo finden wird. Der war ja einer der schärfsten Kritiker bei Andor von dem langsamen Tempo. Von daher, gucken wir mal.
Also ich fand das Tempo aber auch wirklich angemessen. Also muss ich auch allen recht geben.
Gut, dann werde ich jetzt auch mal mein kleines Fazit zu den ersten Folge geben. Also es war vom Einstieg her ganz spannend, da stimme ich Michelle zu. Also natürlich muss ich jetzt auch drauf eingehen, was Sven gesagt hat. Man hätte sicherlich, wenn man die Serie The Acolyte nennt und auch vorher das Material ja eher so ein bisschen, ja, gloomy, Darkside-mäßig, ja, insbesondere die erste Ankündigung der Serie daherkam, kann man sicherlich kritisieren, dass man da sich erstmal einen mehr dunkelseitigen Einstieg gewünscht hätte. Wäre ich auch dabei. Die Präsentation, wie sie es jetzt gemacht haben, war allerdings soweit gelungen. Allerdings hatte ich nach den ersten 10 Minuten, also von uns war nicht alleine von der Jedipedia unterwegs, sondern der Matze war mit dabei. Der hatte leider heute keine Zeit, sonst hätte ich ihn auch gerne hierzu eingeladen. Aber ja, nach 10 Minuten wendete ich mich das erste Mal zu Matze und sagte, ich habe Fragen. Ja, also Ja, ich meine, ne, wir starten jetzt am besten erstmal mit dem Positiven und gehen hinterher auf die kritikwürdigen Sachen noch ein. Also was ich gut fand, also die Besetzung der Charaktere war echt gut gewählt. Vor allem in der ersten Folge habe ich jetzt nichts gesehen, was irgendwie in der Hinsicht einen da rausgerissen hätte aus der Immersion. Die Sachen, die mir besonders gut gefallen haben, war so ein bisschen das Ambiente in dieser Bar, bis dann der Kampf im Endeffekt zu Ende ging. Was mir besonders gut gefallen hat, die Szene kannte man ja so ein Stück weit aus dem Trailer schon, wo die Jünglinge unterwiesen werden. Das war eine echt schöne, süße Szene eigentlich auch. Und ja, auch so die Dynamik zwischen den Charakteren, zwischen Meister und Schüler oder auch, ne, dass die Jedi ja auch ihre individuellen Eigenheiten haben, obwohl sie dann natürlich noch in einer ganz anderen Phase sind, als wir sie aus den Filmen kennen oder aus anderen Materialien. Ne, die haben alle so ihre gewissen Personality-Quirks, würde man es nennen, glaube ich, die sie dann auch einzigartig macht. Ja, ich war gut unterhalten von der ganzen Sache. Allerdings, die Fragezeichen sind nicht weggegangen. Ja, in der zweiten Folge, da starten wir jetzt mal direkt durch, da waren dann wieder ein paar Fragezeichen mehr, die haben sich dann eher noch aus der ersten Folge ein bisschen verstärkt, betrifft den Jedi-Tempel, auch da wieder charakterlich und von der Besetzung her soweit keine Einwände, technisch gesehen, es sah alles gut aus, es sah eben auch nach Star Wars aus, Grafikgestaltung, Kostüme, Make-up, Prop-Design, alles top.
Wo ich gerade beim Make-up noch einsteigen muss. Da würde ich.
Ja, lass mich kurz eben meine Sache beenden, aber kannst du ja gleich machen. Ne? Ich wollte ja auch nur mal kurz den Überblick geben, was ich gut fand, sozusagen. Also es war jetzt nichts, was ich jetzt irgendwie als technisch schlecht angesehen hätte, so vom Groben betrachtet. Ne? Details gibt es sicherlich, vor allem in der zweiten Folge. Da werden wir sicherlich gleich auch nochmal drauf eingehen, was Michelle gerade schon angedeutet hat mit Make-up. Da gibt es eine Sache, die mir da auch negativ aufgefallen ist. Aber sonst, es sah alles nach Star Wars aus. Und es war richtig solide gemacht, kann man sagen. Und sie haben auch, das freut natürlich den Wiki-Nutzer oder den Jedipedia-Autor, sie haben einige Dinge erwähnt oder auch gezeigt, die man sonst ja schon mal irgendwo vielleicht gesehen hat oder so gehört hat. Ich nenne zum Beispiel mal am Anfang bei den Neimodianern, die da auf dem Handelsföderationsschiff waren, natürlich, was passt denn natürlich perfekt, ja, wurde dann auch vom Unternehmenssektor gesprochen, der ja sonst auch schon mal als Konzernsektor oder Korporationssektor aus der Literatur uneinheitlich benannt bekannt ist. Da haben wir jetzt, ne, Unternehmenssektor. Ja, und dann haben wir natürlich noch ein paar andere Sachen, zum Beispiel, dass sie versuchen, die May hinterher festzunehmen und dann auch tatsächlich mal wieder einen Stun-Schuss bei einem Blaster einsetzen. Ja, das hat mir alles sehr gut gefallen, auch aus der Wiki-Autor-Perspektive, sag ich mal. Man kann sicherlich auch drüber streiten, wie dann die Präsentation des Ganzen war, aber auch das, was man da am Ende von dem Wookie gesehen hat. Ich hatte immer gedacht, Jonas Sutamo, der ja auch den Kelnaka spielt, wäre etwas größer, oder war das nur die komische Kameraperspektive? Ich weiß es nicht, er wirkte etwas zu klein für mich, aber gut. Ich meine, wir haben ihn ja schon getroffen damals 2018 auf der Comic-Con und er ist halt wirklich ein Riesenkerl, also das, was der Heiko Binzer nur mit hohen Stiefeln hinkriegt. Ne? Ja gut. So, okay, jetzt haben wir ja schon gerade die Sachen abgearbeitet, die uns besonders positiv oder gut aufgefallen sind. Und dann können wir jetzt vielleicht mal so ein bisschen einsteigen in die Details, die wir noch näher besprechen wollen, möglicherweise in die Kritik, die wir äußern wollen und so weiter. Michelle wollte ja gerade schon einhaken beim Make-up.
Ja, genau.
Hau mal raus, Michelle.
Das ist aber auch Meckern auf hohem Niveau. Wir haben ja zwei, ich sag mal, nicht humanoide Rassen oder Spezies. Wie sagt man, Rassen oder Spezies?
Spezies.
Genau, einmal, da musst du mir helfen.
Bitte.
Wie hieß die nochmal, die Meisterin? Die Meisterin?
Vanessa Rowe.
Genau.
Die ist eine Mirialanerin.
Richtig. Und da hat mir das Make-up jetzt nicht so gut gefallen. Gerade, weil das ja so ein, ja, ich sag mal, ein eher dunklerer Grünton ist, sieht man im Lippenbereich zum Beispiel dann eher wieder das Hautfarbene oder dieses Rosane. Das hätte man vielleicht, ja, besser bearbeiten können mit Lippenstift oder so. Aber das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau. Und ja.
Ist mir tatsächlich gar nicht aufgefallen. Ich fand das Make-up sogar eher tatsächlich gut, weil ich fand, dass gerade dass diese mirjalanischen Tätowierungen oder Flecken oder wie auch immer diese Muster, die sie auf ihren Gesichtern haben, dass die ein bisschen anders geglänzt haben sozusagen, ein bisschen matter waren als ihre Haut, fand ich eigentlich ganz cool.
Ja, aber ich meinte jetzt auch eher auf dieses, sag mal, in der Lippenpartie bezogen. Ich war aber schon mal, sag ich mal, glücklich, dass sie jetzt nicht diese Kontaktlinsen hatte, wie zum Beispiel bei Hera. Da ist das halt schon sehr ins Auge gefallen, dass die Kontaktlinsen trägt. In dem Fall hat sie jetzt, glaube ich, keine getragen, aber da wurden auch nicht die Augen irgendwie komisch bearbeitet, was dann halt, finde ich, immer dem Zuschauer vielleicht so ein bisschen irritiert und halt eher unnatürlich aussieht.
Mhm.
Wie gesagt,
ja.
Nur in dem Bereich.
Mhm. Das war tatsächlich auch bei den Aliens, die man gesehen hat, eigentlich ganz gut gemacht. Ich kann jetzt nicht genau sagen, welche davon CGI waren. Also ich denke mal, der Barbesitzer und sein Kind von der ersten Folge am Anfang, die werden definitiv CGI gewesen sein. Hm. Dieser eine Alien in dem Gefängnisschiff, der da mit seiner Zunge den Droiden zerlegt, der wird auch CGI gewesen sein, definitiv. Aber ich glaube, die restlichen Aliens, also die man da so hart rumlaufen sehen, zum Beispiel, wie heißt der nochmal, Yord, ne?
Ja.
Ja, zum Beispiel Yords Padawan, die war ja so Fledermaus-ähnlich. Und ich denke mal, das war schon eine Maske, die sie da trug. Und ansonsten, ja, den Charakter von Daphne Keen, die Jackie, die kennt man ja schon aus dem Promomaterial oder aus dem Trailer. Das sah auch eigentlich ziemlich gut aus.
Wobei.
War sie nicht eine Katze?
Wer?
Fledermaus?
Was?
War das nicht so eher katzenartig vom Gesicht?
Nein, das ist eine Thelin. Falls du noch kennst aus Jabbas Palast, da tauchen am Ende so ein paar Tänzerinnen auf, in Episode 6.
Ah, ja doch.
Ja, ich habe den Namen leider gerade vergessen von der einen, die hat so eine pink-violette Hautfarbe und rote Haare.
Ja.
Das ist die Spezies. Und das wurde auch schon vorher gesagt, dass die Leslie Headland die so cool fand, dass sie ganz gerne dann auch einen Charakter von der Spezies drin haben wollte.
Ja, wobei, die ist ja ein Hybrid, ne? Das ist ja...
Ist die übrigens auch die Tänzerin.
Ah, okay. Thelin-Mensch-Hybrid. Und genau bei der würde ich auch gerne einhaken. Ich finde, die passt, also von ihrer Aufmachung hier in Acolyte passt sie meiner Meinung nach nicht wirklich gut in Star Wars Universum, sondern eher in Star Trek. Das ist für mich vom Aussehen her ein typischer Star Trek Charakter. Die Machart, wie sie geschminkt ist, weiß ich nicht. Ich finde, das ist ein kompletter Star Trek Charakter, kein Star Wars Charakter.
Also ich fand zumindest ihre Persönlichkeit eigentlich ganz gut.
Ja, die, gut, persönlich, also über die Figur an sich, da lässt sie nicht streiten, die war okay. Aber wie gesagt, die Darstellung. Und ich bin auch deiner Meinung, dass es eine Maske war und nicht CGI.
Ja, bei ihr auf definitiv.
Ja, die passt meiner Meinung nach wesentlich besser bei Star Trek rein als bei Star Wars. Ich war da so als Charakter selber nicht so ganz überzeugt. Also vom Aussehen her, nicht der Charakter an sich.
Christoph?
Die Charaktere, das fand ich schon interessant. Auch gerade so die Darstellung der Jedi, der eine, der so sehr korinthenkackerig ist. Also so der Jedi-Beamte sozusagen.
Du meinst den Yord?
Ja. An die Vorschriften halt, das fand ich sehr interessant, positiv. Auch hier dieses ständige Erlaubnisfragen, darf ich offen reden? Das fand ich mich sehr als amerikanisches Militär.
Das war jetzt
das war die Jackie.
Genau,
ja. Das fand ich schon interessant. Wo wir gerade Jackie sagen, also Torben und Jackie, das war sowas, ganz ehrlich, auch wenn das so eine klitzekleinigkeit ist, aber über die beiden Namen bin ich viermal gestolpert, es tut mir leid, also mit den Namen kann ich mich nicht so ganz anfreunden, weil das zu nah an unserer Welt ist, finde ich, und mit Torben.
Ja gut, ich meine, wir haben Luke und Leia, also ich bitte dich. Ja.
Aber ja, natürlich, aber das sind persönliche Nöte, sage ich jetzt mal, weil ich mit denen halt wirklich Assoziationen verbinde. Das habe ich ja immer so ganz nett an den anderen Namen gefunden, die ich mir natürlich nie merken kann, aber wenigstens so fremd klingen, dass ich keine Assoziationen hatte. Hier hatte ich jetzt welche, gerade mit Jackie, also na gut, anderes Thema.
Das ist auch Klagen auf hohem
Niveau. Ja, genau, ganz genau. Das ist insgesamt das. Also, wenn ich Kritikpunkte habe, ist es natürlich Klagen auf hohem Niveau. Also, was mir total wirklich auf die Nerven geht, ist so Sachen.
Darf ich mal kurz einhaken, Christoph? Ich wollte noch kurz beim Make-up.
Also, beim Make-up. Okay, dann beim Make-up. Da bin ich nicht so der Spezialist, aber tatsächlich, das, was Michael gesagt hat, ist mir auch aufgefallen, dass die Lippenpartie von der Jedi-Meisterin so ein bisschen unscharf geschminkt worden sind.
Ja, aber ich hatte immer den Eindruck, das liegt an ihrem komisch verkniffenen Gesichtsausdruck. Ja, ich weiß auch nicht. Also da fand ich den Gesichtsausdruck eher problematischer als ihr Make-up. Aber gut, ne? Ich habe auch vielleicht auch nicht so drauf geachtet. Deshalb sehr gut, dass Michelle als Make-up-Profi
Profi. Da. Naja.
Naja, wer hatte denn das Schminken auf der Bühne, ne?
Ja, klar, aber Profi würde ich mich doch nicht bezeichnen.
Ja.
Ja, fortgeschritten vielleicht so, ja.
Also, was man noch sagen muss, natürlich jetzt mal von den Charakteren, von der Aufmachung her, so weiter, die Kostüme sahen alle ziemlich gut aus.
Ja.
Tim vom Saber Project brachte noch hinterher an, er fand die Gürtel von den Jedi so steif, ne, dass die alle so ein bisschen dahergingen, als ob die irgendwie eine Corsage anhätten oder sowas.
Die sahen sehr breit aus. Ich glaube, daran liegt das auch. Ja. Die waren unheimlich breit und die hatten schon eher so einen Korsettcharakter als Gürtelcharakter. Ja. Und ich denke,
ja, obwohl
deswegen,
ich bin ja Obi-Wan Kenobi hatte ja auch einen ziemlich breiten Gürtel in den Prequels, aber anscheinend war der ein bisschen flexibler. Zumindest meinte Tim, dass es so gewesen wäre.
Naja, wenn wir insgesamt auf die Kostüme gucken, wenn wir jetzt vom Make-up ein bisschen so insgesamt.
Ja, Moment.
Gehen, ja, fand ich die Entwicklung schon sichtbar. Aber da muss ich auch sagen, die Gürtel. Also habe ich auch den Eindruck gehabt, dass die gerade vorne im Bereich Bauchnabel wesentlich breiter waren als die aus den Filmen oder aus den Filmen vor allen Dingen.
Was ich allerdings kritisieren möchte, ist, dass man wieder viel zu wenig bekannte Aliens gesehen hat. Man hat tausende bekannte Aliens aus den Prequels und der Originaltrilogie, die einfach nicht vorkommen. Also was schadet es denn auf einem bevölkerten Planeten, ja, wo zig Spezies zusammenkommen, einfach mal ein paar Twi'leks oder sonst was in den Hintergrund zu setzen, die man halt auch wiedererkennt, anstattdessen eben sich irgendwelche komischen neuen Designs auszudenken, wie damals in Episode 7 in Maskanata Schloss da. Also da war ja nichts. Also das wäre jetzt so mein Kritikpunkt auf hohem Niveau, einfach, dass man mehr bekannte Spezies sehen könnte. Um aber noch einmal kurz auf den Mega-Punkt zurückzukommen. Du hattest ja gerade schon den Torbin erwähnt. Also Jedi-Meister Torbin, zumindest in seiner Version, wie wir ihn da in Episode, in Folge 2 kennenlernen, sah halt aus wie der Torben vom Jedi-Cosplay-Club. Oder? Gerade als er dann auch tot auf dem Boden lag, da habe ich nur gedacht, meine Güte.
Also,
da hätte sich das Make-up-Department ein bisschen mehr Mühe geben können.
Ja, der war unheimlich schlecht gemacht. Also erstmal diese Kryolan-Narben, die sahen nicht wirklich gut aus. Und am schlimmsten war der falsche Bart, der so falsch war, dass er...
Und die Kontaktlinse.
Ja, aber die Kontaktlinse auch. Aber der Bart, der hat mich wirklich... Also der hat's gemacht. Der Bart war für mich so falsch, dass der extra falsch war, damit er als falsch erkannt wird, weil anders kann ich es mir nicht vorstellen.
Ja, das hat mich auch wirklich im Moment rausgerissen. Das war halt unfreiwillig komisch, als der da, ich meine, er sah halt schon zu jung aus, um so ein renommierter Jedi-Meister zu sein, wie auch immer. Auf jeden Fall wurde es dann halt nur noch schlimmer, als er dann da tot auf dem Boden lag und man halt wirklich dieses Make-up in Großaufnahme auf der Kinoleinwand sah. Und du denkst so, oi.
Ja,
nun, schade. Wie auch immer. Alles andere war aber, fand ich zumindest gut und nachvollziehbar, was das Make-up und so weiter anging. Auch die kleinen Aliens, die wir da bei den Jünglingen gesehen haben, sahen alle top aus. Ja. Auch das, was jetzt CGI war und was nicht, das lassen wir mal dahingestellt. Aber trotzdem, alles andere sah einigermaßen wertig aus. Und wo wir gerade noch im Thema Aliens sind, ein bekanntes Alien, was wir bisher, glaube ich, noch nie im Live-Action gesehen hatten, war im Jedi-Tempel zu sehen. Da saß im Hintergrund auf jeden Fall ein Zelkath rum, die man aus Knights of the Old Republic kennt.
Wie heißen die? Zelkath?
Zelkath. Das sind so rochenartige Aliens.
Mhm. Ah ja. Ah jo.
Das fand ich schon sehr cool, dass man so einen jetzt mal in einer Live-Action-Serie sieht.
Der ist mir tatsächlich überhaupt gar nicht aufgefallen.
Nee, ist mir auch nicht aufgefallen.
Mir auch nicht.
Ja. Aber den hatte ich vorher schon mal in irgendeinem, ich weiß gar nicht, ob der im Trailer schon mal aufgetaucht war oder sonst wo. Ich wusste schon, dass irgendwo einer vorkommen wird. War dann erfreut, als ich ihn dann da sah. Ja, jetzt können wir mal vielleicht noch so zu so ein paar anderen Kritikpunkten kommen. Ich hatte ja schon angedeutet, ich habe mich nach 10 Minuten das erste Mal zum Matze umgedreht und gesagt, ich habe Fragen. Und das betraf dann insbesondere dieses komische Gefängnisschiff, das wir schon erwähnt hatten. Also ein Gefängnisschiff, das nur von Droiden gesteuert wird, die sich ja, durch einfache Manipulation der Gefangenen so leicht außer Gefecht setzen lassen, sodass die Gefangenen dann fliehen können. Und auch vor allem Gefängniszellen, die halt Käfige waren, die direkt hinter dem Cockpit angebracht sind, das war einfach so, nee, Leute, das reißt mich raus aus der Immersion. Und da denke ich einfach nur, ja, das ist halt, bitte lass dich das nicht so durchziehen, dass die Sachen einfach so dumm von der Aufstellung her sind, dass die Sachen, die passieren müssen, passieren können. Also das, boah, nee. Ja. Also das war jetzt, das ist auch nicht Klagen auf hohem Niveau, das ist meiner Meinung nach schlechte Ausplanung des Plots, also ja. Ja. Wie habt ihr das gesehen?
Also das Gefängnisschiff, das habe ich ja vorhin schon gesagt, das war so ein bisschen, also so insgesamt zum Plot natürlich passend, aber da muss ich natürlich sofort den Vergleich zu dem Gefängnisschiff in The Mandalorian ziehen.
Das war dagegen ein Hochsicherheitsgefängnis.
Ja, realistischer als das. Also selbst wenn das vielleicht jetzt nicht mehr gängig ist, dass Gefangenentransporte durchgeführt werden, weil ja alles so friedlich und fein ist und shiny in der Hohen Republik. Aber so, also nee, also das war wirklich diese Käfige hinter dem Piloten. Also als hätte jemand so gerade mal, oh, wir haben irgendwie Probleme, wir müssen Transportraum für Gefangene, komm, wir schweißen hier mal ein paar Käfige rein. So in die Zentrale, ja. Also das.
Wie der Zwinger, wie der Hundezwinger hinten im Kopf.
Ja, 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 ne? Noch schlimmer. Ja, der ist ja wenigstens, nee, wie der Hundezwinger auf dem Beifahrersitz reingeschweißt. Ja, ja, in der Zentrale. Also, also das fand ich, ging gar nicht. Das Schiff war ja relativ groß mit den beiden Rettungskapseln. Naja, okay, wenn es ein Androidenschiff ist, braucht man nicht so viele, kann ich nachvollziehen. Das sind diese Sachen, die ich auch vorhin ansprechen wollte, wo etwas gemacht wird, damit es nachher in den Plot passt. Also, die sich in Jedi-Tempel trennen und der Haupttross geht geradeaus weiter und, wie heißt sie, nicht May, die Zwillingsschwester
Osha,
biegt ab und ist schneller in der Klause von Torben als die anderen, die sich da auskennen. Also, wo im Himmel kriege ich einen Umweg, wenn ich schnell irgendwo hin will?
Ja, aber das fing ja schon viel früher an, als die May das erste Mal da reingeht. Sie muss da diesen Türsteher-Droiden austricksen mit Hilfe eines Kindes. Und ansonsten gibt es in diesem Tempel offenbar keine Security. Dann geht sie da rein, läuft durch den Gang und ihr kommt jemand entgegen und niemand fragt, hey, wer bist du denn? Was machst du hier?
Und warum bist du meist?
Und die darf da einfach durchgehen.
Genau die Frage haben sie auch gestellt. Ist das ein öffentlicher Tempel, wo jeder seine Opfergaben den Jedis bringen darf? Oder ist da Besucherverkehr normal?
Aber auch nicht mal irgendwie Security-Kameras, Sicherheitsaufzeichnungen, wo man einfach sagen könnte, ey, selbst wenn sie da unbehelligt reingekommen wäre, hätte man ja sagen können, ey, habt ihr irgendwie Sicherheitsaufzeichnungen vom Tempel, von den Gängen zumindest oder so?
Ja.
Aber nicht mal das. Also
der Jedi-Tempel an sich fand ich natürlich auch, da war ich so hin und her gerissen. Klar, er passt in die Welt, wo er jetzt steht, aber im Vergleich natürlich zu Coruscant, der Jedi-Tempel. Ich meine, würde eine Organisation wie die Jedi, die seit ja mehreren tausend Jahren schon am Drücker sind, nicht auch einen anders gearteten Jedi-Tempel, auch wenn es weit außerhalb ist, bauen? Also mit mehr Technik, mit mehr
Sicherheit,
auch mit mehr Standards wie auf Coruscant.
Und mit mehr Stil.
Ja, mit dem Baustil, genau. Der hatte mich so eher so an jetzt so ein Kloster-Mittelalter erinnert.
Ja, so wie Jabba's
Palast. Ja, genau. Sowas Erdhüllenmäßiges. Und das fand ich jetzt auch, da habe ich mir echt die Frage gestellt, wie würden Jedis das wirklich machen? Die repräsentieren ja auch den Orden und eine Sicherheitsstellung. Naja, aber das sind die Sachen, die mich immer ein bisschen so das Jammern lehren, wenn es so in sich unlogisch ist. Also in sich Logik sollte es sein.
Sven Michel, ihr seid so still gerade.
Ja, wir haben zu viel. Esst die anderen.
Ihr könnt doch ruhig weiterreden.
Gibt's nichts gegen zu sagen. Also es ist tatsächlich so. Ich war auch ein bisschen überrascht. Aber gut, das ist jetzt nicht der, wie soll ich denn sagen, das war jetzt generell kein Planet, der relativ hoch entwickelt war, was die Infrastruktur anbelangt. Das waren ja alles. Also ich sag mal, das war so Tatooine 2.0, also Mos Eisley 2.0, sag ich mal. Und dementsprechend passte der dann doch wieder irgendwie da rein. Auch, aber dennoch ein bisschen mehr Security hätte da sicherlich sein müssen. Das war ein bisschen zu einfach. Aber so von der ganzen Art und Weise, wie er aufgemacht war, passte er zumindest in die Stadt rein.
Ich würde auch sagen, optisch alleine gab es da ja nichts auszusetzen. Ja. Nur ich hätte mir halt, wie Christoph ja gerade auch schon sagt, ich hätte mir eben was anderes vorgestellt. Die Jedi sind sozusagen auf dem Höhepunkt, also ne, der Abstieg deutet sich ja gerade an. Das ist ja das mit dem Aufstieg der dunklen Seite und so weiter und so fort. Aber dieser ganze Zinnober, der sozusagen da auf Coruscant vor sich hergetragen wird, was auch die Roben, die ihr eben schon ansprachet, angeht, das ist ja, das wird eben auf diesem Planeten, auf dem wir da sind, überhaupt nicht repräsentiert. Ja. Und dann, wenn ich halt sage, okay, ich bin hier als, das wird ja auch so irgendwie, ich meine, das wäre auch so ein bisschen der Vorwurf noch gewesen über das, was damals in der Vergangenheit passiert ist, hinaus, dass eben die Jedi als Sonderpolizei auftreten. Und wenn ich dann da eine, ja, ja, weiß ich nicht, Polizeiwache in der hintersten Ecke von Detroit oder sowas mir vorstelle. Ja, keine Ahnung. Ja, ja, so zum Vergleich, weiß ich nicht, ist irgendwie, ja. Mhm. Und was ich dann noch zu Kerstin sagte, die saß ja neben mir, ich wünsche mir auch mal wieder etwas wünschen, was eben nicht dreckig ist. Also, ist ja schön und gut, dass es Planeten gibt, die nicht Coruscant sind und die nicht alle shiny rausgeputzt sind oder ja, so wie Naboo oder so, aber warum muss es dann immer wirklich dann dieses, so wie bei Andor auch, oder eben auf Tatooine oder ne, sonst was sein, wo halt wirklich dann der Dreck schon aus allen Löchern, keine gepflasterten Straßen oder sowas ist, warum muss es immer so ein Planet sein? Finde ich dann jetzt auch ein bisschen schade langsam.
Ja, obwohl es ist ja eigentlich schon recht schlüssig. Also wenn ich hier im Fall von diesem Meister ich nenne ihn Torben. Meister Torben
vom örtlichen Jedi-Club.
Wenn ich da in so eine Art Exil gehe, dann werde ich mir wahrscheinlich nicht den High-Life-Planeten raussuchen, sondern da tatsächlich dann den eher dünn besiedelten, einfachen, leisen Planeten. Demnach finde ich schon, dass das halt von der Logik her schon passend war.
Ja, hast natürlich recht. Ich finde das auch generell, also das ist eher eine generelle Kritik an dem, was wir in Star Wars zu sehen bekommen, dass es eigentlich immer irgendwie dreckig ist. Das stört mich jetzt so, weil es halt in jeder Serie oder in jedem Film wieder irgendwas dreckig ist und nirgendwo ist mal, dass man einfach, ne, da würde ich jetzt mal lieber ein bisschen mehr Star Trek haben, dass man einfach mal einen zivilisierten Planeten zeigt. Aber gut, in der Story-Logik, um das kurz abzuschließen, in der Story-Logik passt es natürlich.
Ja. Michael, ich wollte es gerade sagen, das ist die Abgrenzung zu Star Trek.
Ja, okay.
Ja. Naja.
Michael, gibt es noch was, was du kritisieren möchtest?
Nee. Es gab nur so ein paar Momente, aber da wollte, glaube ich, Sven gleich einsteigen.
Ja, genau. Also ja, meine persönlichen Fremdschirm-Momente habe ich die vorhin genannt.
Sagt man das so?
Ja, cringe. Ja, Sven, hau mal raus.
Ja, da habe ich ja vorhin schon kurz angesprochen, als wir im Off waren. Ja, da waren tatsächlich für mich 2, 3 Fremdschirm-Momente dabei. Das waren beide Einstiege in den Kampf von Mei gegen die Jedi. Da macht sie halt ein ganz, ganz seltsamen Move, eine Bewegung da in. Also es sah aus wie, ich habe mir Bruce Lee angeguckt, wie der in seine Kampfposition gegangen ist. Ich habe nicht aufgepasst, war Kreide holen und habe dann einfach irgendeine Bewegung gemacht. So sah es halt aus. Dann der Spruch dazu, greif mich mit all deiner Macht an. Also da habe ich nur wirklich, also da habe ich gedacht, ich guck gerade irgendwie so ein Laienschauspiel. Das war ein ganz schlimmer Fremdschirm-Moment.
Ja, weil man muss ja mal kurz sagen, also in der ersten Folge, das beginnt im Prinzip mit dieser Szene, die Sven gerade beschrieben hat. Also sie kommt in diese Bar rein, baut sich dann da vor dem Tisch auf, an dem die Jedi-Meisterin hinter dem Tisch sitzt mit einigen Aliens zusammen und da am Trinken ist oder was auch immer und stellt sich dann da in die Kampfposition da auf und sagt dann, greift mich an mit eurer ganzen Kraft und so weiter. Und da denkst du, der Moment funktioniert dann comedy-technisch, wo dann halt alle in Gelächter ausbrechen, ja, und sie dann anfängt, die Leute zu verdreschen und wo dann entsprechend so der Kampf anfängt. Ja, aber da denkst du halt so, ja, wollt ihr jetzt den dunklen Akolyten, der uns hier präsentiert, wollt ihr die sofort lächerlich machen? Ja, also, wie gesagt, ich hatte es ja bei meiner Zusammenfassung schon angedeutet, sie gewinnt im Endeffekt ja auch nur, weil sie halt einen schmutzigen Trick anwendet, den ich euch jetzt mal nicht spoilere, falls ihr die Folge noch nicht gesehen habt.
Ja.
Als das dann allerdings zum zweiten Mal genauso abläuft, ne Sven?
Ja, wo dann keiner als Zuschauer diente, der hätte lachen können, um die Situation zu entschärfen. Da war es dann wirklich richtig cringe, aber gut.
Der Cringe hörte aber nicht damit auf.
Nee, genau. Der Cringe ging weiter, als man sie dann festnehmen wollte und plötzlich das Schiff mit der Jedi-Padawan über der ganzen Szenerie aufgetaucht ist mit einem Suchscheinwerfer, das die ganze Straße ausleuchtete und irgendwie halt, das hörte sich an wie bei CSI Miami, halt, stehen bleiben, hier ist Horatio Caine, ich hab euch alleine alle umzingelt, du hast keine Chance, wirf deine Waffen weg. So sah es aus, es war wirklich ganz schlimm.
Ja, und was natürlich auch noch so ein bisschen lächerlich war, um nochmal kurz auf diese zweite Kampfszene da zurückzukommen, bei ihrem ersten Versuch Meister Torbin aus seiner Machtblase da rauszuholen, hat sie natürlich erstmal auf diese Machtblase eingedroschen und hat dann, nachdem sie das erste Mal gescheitert war, hat sie es nochmal versucht und dann hat sie es nochmal mit dem Tritt versucht und dann ist sie an die Wand gesprungen und ist dann an dieser Machtblase quasi wie an so einer Fensterscheibe heruntergerutscht. Nicht ganz so schlimm, aber aber es war halt auch so, wo du denkst, ja, Mädel, du hast es doch inzwischen kapiert, dass du da nicht durchkommst, ne?
Ja.
Eieiei. Ja, ja. Ja, und was dann noch so ein Fremdschämen-Moment war, das war, als dann diese lokalen Jedi, die übrigens auch so ein bisschen wie bei CSI Miami wirkten, ne Sven?
Ja.
Die dann mit einem Makrofernglas da standen und diesen Shop von diesem Komplizen beobachteten, der ungefähr 10 Meter vom Jedi-Tempel entfernt war. Und das merkte dann Sebastian von Last Geek Tonight auch noch an. Also er hätte es auch noch nie gesehen, dass man mit einem Makrofernglas etwas beobachtet, was dann größer erscheint, wenn man das Fernglas wegnimmt.
Ja, aber das habe ich in dem Moment auch gedacht. Genau das. Ich habe gedacht, nein, die können doch jetzt nicht wirklich 10 Meter vor dem Shop mit diesem...
Genau auf den Grund gehen und schauen, jede Hautpore genau unter das Kuh. Also, weil das wirkte ja zuerst so, als wäre das Ding ewig weit weg und dann ist es praktisch gegenüber auf der Straße.
Ja, ja, eben. Ja, ja, also soll es jetzt dark and gritty sein oder soll es jetzt Comedy sein? Und ich glaube, es ist unfreiwillig Comedy, zumindest zum großen Teil.
Ja, das war nicht gewollt, ich glaube nicht. Das
war wirklich nicht gewollt, also.
Das, ja.
Die Szene fand ich auch ziemlich überflüssig. Oh Mann, ja.
Die Frage hatte ich schon mal im Gespräch bei Last Geek Tonight mit dem Chris. Da ging es drum um militärische Taktiken.
Ja.
Im Falle von Thrawn bei,
ja, ja,
bei Ahsoka. Und auch hier wieder die Frage, warum nehme ich da keine Leute mit ins Boot, die sich mit solchen Sachen auskennen im Real Life? Ja. Sprich, irgendwelche militärischen oder zumindest kampftaktisch erfahrene Menschen, die sich damit auskennen und wissen, dass ich kein Makro-Binokular benutze, wenn der Shop gegenüber 10 Meter entfernt ist.
Ja, vielleicht sollte es auch einfach nur eine Kamera sein, mit der er das Ganze aufnimmt oder so, aber dann hätte man auch genauso gut einen Droiden einsetzen können.
Ja.
Und dann sitzt sie ja entkommen, weil die mal eben woanders hingeguckt haben.
Und vor allen Dingen hat der Shop keinen Hinterausgang.
Auch das noch.
Genau, er geht vorne rum. Naja, also gut. Das ist wie bei Episode 8, diese taktischen Fehlleistungen am Anfang. Also das ist wirklich etwas, was mich auch immer antriggert. Ich sage immer, in sich Logik muss es schon haben. Also und das ist wirklich etwas, was man durch kurzes Nachdenken hätte eigentlich beseitigen können.
Ja, also deshalb, also es gibt meiner Meinung nach doch ein paar mehr Kritikpunkte, die jetzt das hohe Niveau dann auch verlassen, wo es dann wirklich so ein bisschen an das handwerkliche Storytelling oder was auch immer geht, was da gefragt ist. Oder Worldbuilding oder wie man es nennen will, die da halt so hervorstechen. Es reißt einen nicht komplett raus, das muss man dem Ganzen zugutehalten und es unterhält, also mal so jetzt in ein Fazit übergehend, unterhält einen dann auch ganz gut und ein paar Witze, die gewollt sind, treffen auch den Nerv, denke ich mal. Zumindest war es bei mir so, obwohl, also mehr als ein Grinsen war da jetzt dann allerdings auch nicht zu sehen, wenn man mich hätte beobachten können im Kino. Ja, aber ansonsten, es ist halt irgendwie ganz gute Unterhaltung, aber halt jetzt nicht unglaublich deep. Also der Tiefgang ist jetzt nicht ganz so da, wie man möglicherweise bei Andor angenommen hat, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, kann ich dir nur recht geben. Wir hatten ja im Vorfeld, kurz vor der Aufnahme, da noch so eine Stellungnahme zu der Geschichte, ne, da wo es mit Andor verglichen wurde.
Und das Murder Mystery mit Twin Peaks, was ich ja eigentlich ein Affront gegenüber Twin Peaks finde.
Ja, und es wurde gesagt, ähnlich erwachsen wie Andor. Also finde ich überhaupt gar nicht. Ich finde, das ist wieder das komplette Gegenteil von Andor. Also ich sag mal, solide Star Wars, in dem man sich gut unterhalten fühlt, in dem man sich wohlfühlt, von der Umgebung, von der Story her, aber nichts Erwachsenes. Das ist, hat nicht, mit, nichts mehr mit der Richtung, die Andor eingeschlagen hat, zu tun.
Ja, es unterhält gut.
Ja.
Wo man allerdings sagen muss, was wirklich gut war, das wurde ja eben auch schon erwähnt, also mir haben die Kampfszenen alle ziemlich gut gefallen, es war gut choreografiert. Also zumindest da, wo dann wirklich auch Leute gegeneinander gekämpft haben. Ja, und der, wie heißt der, Lee Sonnier oder so ähnlich? Ja. Meister Soul, der hat mir durchweg gut gefallen.
Ja.
Also der war ein glaubhafter Charakter, der auch als Jedi offensichtlich was drauf hat. Wir wissen ja schon, dass wir auch den Venestra noch in Action sehen werden. Aber man hat tatsächlich sich auch mal gefreut, also ich zumindest als Jedi-Fan, auch mal Jedi zu sehen, die tatsächlich mal gezeigt haben, was sie drauf haben. Ich fand es auch gar nicht so, wie Sven eben meinte, dass zu viel Lichtschwert-Action war. Tatsächlich hätte ich mir auch bei Carrie Ann Moss am Anfang gewünscht, dass sie ihr Lichtschwert überhaupt nicht gezogen hätte. Und was ja im Endeffekt der Meister Soul auch nicht getan hat. Ne? Also das fand ich schon eigentlich ganz gut, dass die Jedi mal gezeigt haben, was sie drauf haben. Wenn sie denn wollen.
Und man hat gesehen, was ein Jedi unter der Robe hat.
Ja, Michelle, da wolltest du doch auch noch was
sagen. Genau, ob das notwendig war, aber das muss Michelle beantworten, glaube ich.
Oberkörperfrei,
ja.
Die Szene. Ich fand die gut.
Jedi Ritter Jord hat seinen nackten Oberkörper präsentiert.
Darf auch mal sein.
Der ja zugegebenermaßen nicht ganz so von schlechten Eltern war. Ich meine, der kann weder mit dir noch mit mir mithalten, Micha. Aber
ja,
vielleicht reicht dann Christoph gerade so das Wasser. Aber... Ja. Ja, die Szene war schon ganz witzig. Also ich fand sie witzig.
Ja. Sie war so ein bisschen cringe natürlich, aber auf der anderen Seite, das meinte ich ja eben, ne, der Witz, der traf dann auch tatsächlich, wo er dann eben diesen abschätzigen Blick von Jackie kassierte. Komm, zieh dich wieder an.
Ja. Gerade er wirkt halt so ein bisschen wie so der, weiß ich nicht, wie man es beschreiben kann, der Streber außer Klasse, sag ich mal.
Ja.
Und der vielleicht immer so ein bisschen alles besser weiß. So wirkt er. Und dann dieser Moment war so, hä? Okay. Einfach, ich wusste nicht, ob ich lachen soll oder wie die Szene so gemeint war. Aber warum nicht, ne?
Ja, aber ich nehme es jetzt einfach mal unter positiven Momenten, was ich ja eben schon sagte mit den Quirks der Leute. Also man sieht, die sind nicht alle aalglatt, die haben auch alle ihre Ecken und Kanten und er ist anscheinend einer auf der einen Seite der Korinthenkacker, auf der anderen Seite aber auch irgendwie der Schönling, der weiß, wie schön er ist und immer perfekt erscheinen möchte. Ja, mal gucken, ob das dann auf die beiden Hauptcharaktere auch noch so zutrifft, weil bisher hat man ja von Osha und May noch relativ wenig von ihrer Persönlichkeit her mitbekommen. Ich denke mal, das wird dann durch die Rückblenden ein bisschen deutlicher werden. Das ist sozusagen noch das, was am wenigsten eigentlich meiner Meinung nach herausgearbeitet wurde, in den ersten beiden Folgen zumindest, wer jetzt eigentlich die Osha ist und wer jetzt eigentlich die May ist. Nur, dass sie auf Rache aus ist, das weiß man ja inzwischen. Ja, und das Mysterium, das Einzige, was da noch übrig geblieben ist, ist, wer ist denn jetzt dieser dunkle Meister?
Ja.
Okay, gut, dann lass uns mal so langsam zu Ende kommen. Wie schaut ihr jetzt auf das, was uns dann in den nächsten 6 Folgen erwartet? Was erwartet ihr, was erhofft ihr euch?
Ja, dass die Fragen beantwortet werden, ne? Sie so übrig geblieben sind. Gerade was du gesagt hattest, ne? Wer sind die eigentlich überhaupt? Was ist vorher passiert? Warum ist May jetzt doch nicht tot? Wie die anderen halt geglaubt haben. Da bin ich halt echt drauf gespannt. Und was halt ihr Plan, also ihr eigentlicher Plan vielleicht ist. Ja, also ich bin sehr gespannt und ich glaube, es kann nur weiter gut gehen.
Hoffen wir es. Ja. Sven?
Ja, bei mir genauso. Klar, der Plot, wie es zu der ganzen Situation, die wir haben, überhaupt gekommen ist, was damals passiert ist. Torbin hatte sich ja, bevor er das Gift genommen hat, entschuldigt. Sprich, da muss was passiert sein, was die Jedi verschweigen. Mhm. Ja, und mich persönlich interessiert am meisten tatsächlich, wer denn, ich denke, es wird ein Sith sein. Und ich freue mich drauf, wer es letztendlich ist. Es gibt ein paar Gerüchte, aber die will ich weder weiter verbreiten, noch glaube ich sie, weil die zeitlich nicht passen. Und wenn sie die Zeit tatsächlich so, wie sie bisher besteht, übernehmen und da den Kanon nicht ändern, dann kann es halt nicht sein. Deshalb halte ich mich da ganz frei und beteilige mich mal nicht an den Gerüchten.
Mhm.
Ja, also ich kann mich da im wesentlichen Teil den beiden anschließen. Erstmal die ganzen offenen Fragen. Wie kam es dazu, dass die beiden Schwestern eben in die Situation gekommen sind? Vor allen Dingen interessiert mich natürlich, wer ist der dunkle Strippenzieher im Hintergrund, den man mal ganz kurz gesehen hat. Das interessiert mich tatsächlich am meisten. Und natürlich die Konfrontation Siths gegen Jedi, die sicherlich in der letzten Episode auch so ein dickes Finale hinstreben. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie das sich entwickelt. Wie es ausgeht, wissen wir natürlich. Aber
wissen wir das schon? Ja. Ich weiß nicht.
Aber wie es dargestellt wird, das ist sicherlich interessant.
Okay. Ja, genau. Ich denke mal, wir können hinterher nur, wenn die Serie abgeschlossen ist, oder was heißt zumindest, wenn die Staffel rum ist, beurteilen, ob das Potenzial hat und ob es nicht kanonbrechend ist. Das Potenzial in beide Richtungen ist da. Immer, wie war das noch, im Wandel die Zukunft ist oder so ähnlich. Wie hatte Yoda sich noch ausgedrückt? Ja. Also wir hoffen einfach mal auf den positiven Ausgang da. Und ja, wie gesagt, es ist gute Unterhaltung meiner Meinung nach und man kann es sich mit so ein bisschen Popcorn in der Hand ganz gut angucken.
Ja, definitiv. Mhm.
Jo. Ja, dann bleibt uns vielleicht noch mal kurz was zu sagen zu dem Event, das wir da besucht haben am Freitag. Also es war wieder in unserem Fall im Cinedome in Köln am Mediapark. Ja, wie fandet ihr es so vom Ambiente, von den Leuten, die man getroffen hat?
Soll ich direkt wieder weitermachen? Das wird die Reihenfolge.
Ja, mach ruhig.
Ja? Okay, ja, Ambiente, klar, ne? So wie man sich im Kino halt vorstellt. Dieses Mal halt im Saal 1. Also war mehr los als bei der Ahsoka-Premiere. Was mich erstmal überrascht hatte, wollten ja eigentlich noch...
Da war es auch definitiv wärmer bei der Ahsoka-Premiere.
Oh ja, und da hatten wir auch noch unsere Mandos angehabt. Diesmal hatten wir einfach mal unser Clan-Shirt und unsere Jacken an, was auch trotzdem warm war, aber letztes Mal war es deutlich wärmer, klar. Dann wollten wir eigentlich noch ein Foto bei dem Pappaufsteller machen, nenne ich ihn jetzt mal so. Wollten wir eigentlich im Anschluss machen. Wir hatten da das Pech, dass er dann schon weg war, was ein bisschen schade war, aber gut. Ansonsten war alles super, wir kamen schnell rein, auch bei der Menge der Leute, haben einen guten Sitzplatz gefunden, also da kann man nichts beanstanden.
Ja.
Ja, kann ich mich auch anschließen, also ich fand es wieder eine tolle Sache, dass man da so an uns als Fans gedacht hat und dieses Gesamtambiente fand ich sehr stimmig und schön. Und die Leute, die man getroffen hat, das ist halt immer das Coolste, so euch zu treffen und die anderen halt zu treffen. Das finde ich immer super schön und ja, kann mich nur anschließen.
Ja, war wie so eine Mini-Konferenz.
Ja, genau, genau.
Ich schließe mich den beiden an, freue mich auch über die Einladung von Disney und ja, Kino-Ambiente war klar. Vielleicht den einen oder anderen Influencer oder Creator hat man vermisst, der hätte vielleicht noch da sein dürfen aus dem Bereich. Aber ansonsten war es ein schöner Abend. Man hat Freunde getroffen und mit denen einen schönen Abend verbracht. Ja, Atmosphäre. Kino. Kinoatmosphäre, bekannt und schön. Und immer wieder schön, die Leute dort zu treffen. Und dass Disney einem dazu auch die Gelegenheit gibt, das überhaupt zu können. Ja, in dem Fall haben wir jetzt auch gut 2 Wochen vorher die Folgen sehen können als alle anderen. Dementsprechend immer wieder schön, macht Spaß und ich hoffe, da kommt noch die ein oder andere Einladung.
Ja, also es war sehr schön, mal mit Freunden zusammen wieder Star Wars im Kino sehen zu können. Also das letzte Mal, gut, das war die Ahsoka-Premiere, aber ich habe selber noch nie Star Wars mit vielen anderen, also extremen Star Wars-Fans, sage ich mal, im Kino sehen können bisher. War halt eher immer privat dann zu den Episoden, als die rauskamen. Außer bei der Pressepremiere von Episode 7 damals. Aber ja, da war halt mehr Presse da als Star Wars Fans, weil das irgendwie, ich glaube, dienstags morgens war. Aber ja, es war sehr schön, mit euch allen zusammen Star Wars im Kino gucken zu können. Das hat mich sehr gefreut. Und das hatte ich auch schon diversen anderen Leuten mal erzählt. Es war halt so, man kennt inzwischen so viele Leute von den Nasen, die da rumlaufen, dass man hinterher gar nicht die Zeit hat, um noch mit allen überhaupt zu sprechen, weil man will ja doch auch gerne wissen, wie fanden die jetzt, ja, wie fandet ihr alle jetzt diese Folgen, die wir gesehen haben und ja, das ist so das Manko dabei, wenn man zu viele aus dieser Szene kennt.
Ja, das stimmt.
Ja, also es war wirklich cool, wieder eingeladen zu werden und ja, wir hoffen auf weitere gute Zusammenarbeit mit Disney und Just Publicity. Von daher, ja. Genau. So, Wo wir jetzt gerade hier so schön zusammensitzen in dieser Runde, ist ja fast schon ja eine Premiere sozusagen. Denn lass uns mal kurz noch darauf eingehen, was Fangruppen betrifft. Erstmal Christoph, dir noch herzlichen Glückwunsch zur Wahl als CEO der German Garrison. Das war ja Anfang des Jahres so.
Ja, schon fast verjährt, sage ich jetzt mal, ja. Ende Januar, Anfang Februar war das so. Ja. Interessante Zeit bis jetzt. So ein Command-Wechsel von so einer großen Gruppe bedeutet halt auch tatsächlich viel Zeitinvestment und viele neue Sachen. Wir haben auch gleichzeitig ein neues Forum eingerichtet. Der Wechsel war jetzt zum Anfang April. Und ich sage jetzt mal, wenn 950 Leute so in ein neues Forum eintreten, es sind schon viele Fragen zu beantworten, viele Fragen offen und es ist viel Workload dahinter. Und bei uns ist es ja immer so, in den Wintermonaten ist es ja eine eventarme Zeit. Aber jetzt geht's so richtig los. Der 4.5. war natürlich da der Auftakt mit rund 100 Events, die wir besucht haben. Also es ist eine spannende Zeit. Und dieses Jahr haben wir auch eine Sache, die wir gerade jetzt am Start haben, mit dem sogenannten Training Day, das wir neu aufziehen wollen. Das ist ein Treffen praktisch in der Garrison, für die Garrison, wo wir durch eine kleine Ortschaft einfach nur eine Parade machen werden und uns untereinander ein bisschen mal treffen und austauschen, wo das Publikum eben zugucken kann. Und wir freuen uns natürlich schon tierisch auf Speyer und die Comic-Con als die nächsten großen Events hier in Deutschland. Und gerade frisch, es wird auch ein Legions-Gathering geben in Amerika, Orlando. Das ist immer so eine schöne Sache. Das nennt sich dann dieses Jahr auch wieder Trooper-Fest, also tatsächlich wie das deutsche Fest. Und da werden halt weltweit alle eingeladen, nach Orlando zu kommen. Das ist im November. Da bin ich auch mal gespannt, wie sich das angehen wird, weil noch sind die da viel am Vorbereiten. Also für uns als Kostümgruppe im Moment super viel Action und super viele Sachen, wo wir natürlich begeistert hingehen. Und ich sage jetzt mal, der Input durch Film und Sehen ist natürlich auch immens, was uns natürlich immer wieder viele, viele neue Kostüme beschert. Ist gut, unser Ecolite wird bei uns ein bisschen weniger neue Kostüme beschert.
Da müssen wir jetzt den Carsten fragen.
Genau,
wa?
Ich habe schon gehört von ein paar Angehörigen der Rebel Legion, oh, neue Kostüme, da war ja schon einiges geboten. Das wird sicherlich interessant. Also Action rund um die Uhr.
Ja, wunderbar. Ja, aber auch bei den Mandalorianern gab es ja Veränderungen. Wir wollen jetzt gar nicht in die ganzen Details einsteigen, aber der bekannte Club hier in Deutschland hat sich sozusagen umfirmiert und sind jetzt die Mandalorian Roughnecks. Und sonst ist aber soweit alles gleich geblieben, zumindest was die Zusammenarbeit hier betrifft. Ne? Deshalb sind auch Sven und Michelle ja noch weiterhin, auch Sven als Alorat heißt das, glaube ich, Clanleiter. Ne?
Genau.
Und Michelle, deinen Posten habe ich jetzt leider gerade vergessen.
Wer Alor?
So die stellvertretende Clanleitung. Ja. Genau, ja. Ja, ohne jetzt auf die ganzen unschönen Details einzugehen, können wir ganz kurz eben aufreißen, was ihr bei euch neu aufgestellt habt.
Genau, also ja, auch wir möchten keine erneute Schlammschlacht hier starten. Wir haben uns Anfang des Jahres von den Mandalorian Mercs getrennt, sind mit exakt 50 Leuten haben wir den Kostümclub verlassen und die Gründe dazu sind mannigfaltig und zweitrangig an diesem Punkt. Fakt ist, wir haben es getan, haben einen eigenen Kostümclub gegründet, sind mittlerweile fast 80 Leute. Also
Respekt.
In gut zwei Monaten sind jetzt nochmal 30 dazugekommen und ja, dementsprechend dürften wir momentan der größte rein Mando-spezifische Kostümclub Deutschlands sein, haben ja in den zwei Monaten sämtliche Strukturen aus dem Boden gestampft, aus dem Nichts sozusagen, ein Forum aufgestellt, was mittlerweile problemlos läuft, eine Homepage, die ganze Infrastruktur drumherum, WhatsApp, Discord etc. Das läuft alles, also wir sind wieder fast im Normalbetrieb. Und ja, so wie du es sagtest, es hat sich eigentlich nichts geändert, außer dass über uns jetzt eine andere Fahne weht als vorher. Die Leute sind dieselben und dementsprechend hoffen wir auch auf allen Kanälen und zu allen Beziehungen die gleiche Zusammenarbeit fortzuführen, die wir unter der Flagge der Mercs hatten. Ja.
Gut, das freut uns natürlich auch, dass das alles so geblieben ist. Und die Zusammenarbeit hat in der Vergangenheit ja schon sehr gut funktioniert. Um nochmal das aufzugreifen, was auch Christoph gerade sagte, den ersten Startschuss in die, ja, in das Con-Jahr haben wir ja auch dann schon zusammen. Ihr habt mich ja eingeladen, mit euch auf die Power of the Force Con zu gehen. Christoph, da haben wir uns ja auch getroffen. Und ja, das war schon sehr spaßig und ich hoffe einfach, dass die Zusammenarbeit so weitergehen kann. Ja, unser gemeinsamer Startschuss dann auch mit der Rebel Legion natürlich noch dabei, war dann ja auf der FedCon mit der Galactic Cantina on Tour. Ja, ich denke mal, da werden wir in den nächsten Podcasts oder was auch immer nochmal drauf eingehen, noch ein bisschen. Und ja, ich denke, das wird sich so ein bisschen fortsetzen und ist ein gutes Zeichen für die Zukunft. Und natürlich das Große, wo wir drauf hinarbeiten, wurde ja auch schon erwähnt, die Comic-Con in Stuttgart, wo wir dann die Galactic Cantina zum zweiten Mal aufziehen wollen. Das auch mit den bekannten Nasen, die ihr hier jetzt hört in dem Fall und nicht seht.
Nur größer, schneller und weiter.
Genau. Ja, wir geben uns da größte Mühe, da das Beste für die Fans aufzuziehen.
Genau. Kleiner Spoiler zur FedCon. Ich fand die übrigens eine der besten oder für mich schönsten FedCons, die wir bisher hatten. Ich fand die wirklich
super. Weil sie so entspannt war.
Einmal das und ich war von dem Konzept Galactic Cantina on Tour mit dem gemeinsamen Stand von Jedipedia, Rebel Legion, der Garrison und uns, den Roughnecks. Ich fand das eine super Sache. Es hat richtig Spaß gemacht. Die Leute haben super zusammengearbeitet. Es war entspannt. War klasse.
Ja, sehe ich auch so.
Haben auch gut gefeiert.
Oh ja. Bis halb vier, halb vier morgens.
Ja, halb vier, genau. Ich habe echt eine Woche gebraucht, um den Schlafdefizit zu bekämpfen. Boah, in meinem Alter ist das nichts mehr.
Ja. Gucken wir mal. Ja gut, also ich sehe schon, wir müssen unbedingt mal noch so einen Galactic Cantina Podcast aufnehmen, wo alle Beteiligten nochmal herbeigeholt werden und dann können wir noch so ein bisschen darüber sinnieren, was wir dann während des Events und auch bei den Feierlichkeiten gemacht haben.
Oh ja.
Was man auf jeden Fall festhalten muss, wir haben das Ganze natürlich nicht nur zur eigenen Bespaßung gemacht, wir haben auch was für den guten Zweck getan. Wir haben für den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst in Bonn haben wir ein Glücksrad veranstaltet, wo man dran teilnehmen konnte gegen einen geringen Preis und haben dann insgesamt einen Erlös von über 1.500 Euro zusammengetragen. Zu den vier Clubs. Und das ist schon echt toll. Das freut mich sehr, dass das geklappt hat. Gut, okay. Dann würde ich mal sagen, wir beenden das an dieser Stelle. Ich werde mich dann mal an den Schneidetisch setzen, damit das dann auch rechtzeitig zur Aufhebung des Embargos dann online gehen kann. Und ja, bis zum nächsten Mal, ihr drei.
Ja, bis zum nächsten Mal, du alle.
Bis zum nächsten Mal.
Beim nächsten Review dann hoffentlich wieder mit Max dann. Ne?
Genau.
Gucken wir mal. Ja, mich hört ihr zum nächsten Mal über Echolight sprechen bei Antenne Alderaan. Der Thilo hat mich eingeladen. Der Max kann leider nicht. Der ist dann mitten in seiner Examensphase. Der schreibt, glaube ich, an den Tagen irgendwie 8 oder 9 Klausuren in dieser Zeit. Deshalb müsst ihr da leider auf ihn verzichten. Aber wir haben uns auf jeden Fall schon verabredet, dass wir auch Echolight zumindest in 2 Schwüngen hier im Podcast besprechen werden. Einmal dann zum Halbzeit nach der 4. Folge und dann einmal ein Gesamtreview zum Staffelende. Wer dann dabei sein wird, schauen wir mal, aber vielleicht ist da auch jemand aus dieser Runde noch dabei. Gucken wir mal. Also, bis zum nächsten Mal.
Bis dann, tschüss.
Bis dann, tschüss.
Bis dahin.
Hauen Sie rein.